Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Kurswechsel-Podcast. Mein Name ist Frank Wulfes, wobei meine Stimme in der ein oder anderen Episode schon in Erscheinung getreten ist. Ich sitze hier heute bei uns bei Kurswechsel zusammen mit Andrea, meiner Kollegin. Und wir haben eine kleine Episode für euch vorbereitet zum Thema Design Thinking. Und zwar nennen wir die mal Design Thinking in der Praxis. Hallo Andrea.
Hallo Frank, schön, dass ich heute endlich mal hier sein darf.
Genau, wir beide haben ja noch keine Episode zusammen aufgenommen, deswegen freue ich mich ganz besonders. Ist mal wieder so eine interne, also ohne externen Studiogast oder Interviewpartner. Genau, legen wir mal los. Erklär doch mal den Hörern, wofür Design Thinking in der Praxis eigentlich verwendet wird.
Ja, Design Thinking in der Praxis wird verwendet, wenn ich im Unternehmen innovieren will, sprich neue Ideen entwickeln möchte für neue Produkte, Services oder Dienstleistungen. Also alles, was erneuert werden kann, kann man damit ein Stück weit bespielen.
Ja, cool. Jetzt wird ja oft davon gesprochen, Design Thinking ist nicht nur eine Methode, sondern es verbirgt sich, wie das ja auch oft so bei anderen agilen Vorgehensmodellen der Fall ist, irgendwie ein Mindset dahinter. Was genau bedeutet das?
Das bedeutet, dass du eine bestimmte Haltung einnehmen musst, um für deine Kunden gut sorgen zu können. Und da gibt's auch im Grunde so Buzzwords, nenne ich sie mal. Du musst die Fähigkeit haben, die Perspektive zu wechseln, also in die Schuhe deines Gegenübers zu schlüpfen. Du bist im Idealfall bist du empathisch. Und ich habe ja gerade gesagt, ich finde es toll, wie du dieses Interview hier vorbereitet hast. Du musst dir Zeit nehmen, richtige Fragen zu entwickeln und die auch zu stellen. Und was da natürlich zugehört ist, du sollst zuhören. Weil wenn du das nicht tust, dann findest du nichts über die Bedürfnisse oder Probleme deiner Kunden, deiner Nutzer oder deines Gegenübers heraus.
Genau. Zuhören tue ich ja bei so einem Interview dann auch immer, auch wenn ich dann schon irgendwie das Bedürfnis habe, ich muss jetzt auch wieder was beitragen. Ne? Aber letztendlich geht es doch auch um solche Dinge wie einfach neugierig sein auf Neues und so weiter, was wir ja auch insgesamt immer so als Mindset so in der modernen Welt halt irgendwie beschreiben. Ne? Agiles Mindset oder Design Thinking Mindset, so wahnsinnig große Unterschiede werden da ja vermutlich nicht sein, oder?
Nee, also du kannst Design Thinking schon als agile Methodik bezeichnen oder agiles Framework oder agiles Mindset neben Neugierde, also Fragen stellen und auch zuhören. Es ist beispielsweise auch ganz wichtig, in dem Kontext Dinge auszuprobieren und zu verproben. Und genauso wie beispielsweise ein Scrum-Prozess, also ein Prozess ist es auch, findet so ein Design-Thinking-Prozess iterativ statt. Das heißt, wir kommen auf die Phasen, glaube ich, später nochmal zu sprechen, aber die bedingen sich gegenseitig und man hat an unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Einstiegsmöglichkeiten.
Genau. Und sowas wie maximale Kundenorientierung, wie ich es im Scrum oder in allen agilen Vorgehensmodellen habe, spielt hier ja auch eine wesentliche Rolle natürlich. Ne?
Ja, das treibt Design Thinking, glaube ich, sogar ein Stück weit auf die Spitze. Ja. Weil der Kunde steht da absolut im Fokus.
Ja, cool. Jetzt habe ich immer so ein Missverständnis gehabt und auch so in meinen Gesprächen und so weiter ist das im Vorfeld auch sehr deutlich geworden. Ich habe früher immer gedacht, Design Thinking ist tatsächlich irgendwie so eine Workshop-Reihe. Ich mache irgendwie so 2-3 Tage und dann ist Design Thinking irgendwie fertig oder ich mache es dann nochmal und ich nenne es Missverständnis, weil ich glaube, das ist so da draußen sehr verbreitet, dass viele denken, ich mache tatsächlich so eine Workshop-Reihe und das ist es dann mit Design Thinking. Aber das müssen wir jetzt mal aufklären, ne? Weil das ist es im Grunde ja nicht, ne? Oder?
Nee, das ist es im Grunde nicht. Wir bieten ja hier bei der HEC über die Softwareakademie Design Thinking Workshops an. Die gehen tatsächlich einen Tag. Das ist Irrwitz. Da geht es aber darum, den Leuten einmal den Prozess darzustellen. Und aber auch wenn ich bei Kunden bin, die jetzt längerfristig mit dieser Methode arbeiten wollen, es geht um Kosmetikhersteller, da erzähle ich nachher auch noch ein bisschen was drüber, da ist es halt so, dass meine dritte Folie, die ich zeige, da steht drauf, die Arbeit fängt jetzt erst an. Weil das ist das Missverständnis. Design Thinking ist ein Stück weit in aller Munde. Die Leute sind da ganz neugierig drauf, aber es wird häufig gedacht, da kommt dann so ein Berater ins Haus, der macht mit uns ein, zwei oder drei Tages-Workshop und hinterher haben wir alle Probleme gelöst, die schon seit 2 Jahren in unseren Schubladen schlummern. So ist es natürlich nicht. Das führt wieder zurück zum Thema Haltung. Wenn man als Unternehmen Design Thinking implementieren will im Unternehmen, braucht es eine bestimmte Haltung zur Innovationskultur. Sonst wird es extrem schwierig und man muss sich dessen bewusst sein, dass die Arbeit nach so einem Workshop erst anfängt. Und dann wird es richtig anstrengend.
Und würdest du empfehlen, mit so einem, ich sag mal, 2-3-Tages-Workshop oder 1-Tages-Workshop von mir aus mal zu starten, damit die dann in der Praxis in dem Unternehmen sozusagen Design Thinking leben sollen für die Entwicklung von Innovationen, dass das Sinn macht? Oder würde ich dann in der Praxis, also viele Hörer kennen vielleicht Design Thinking, es gibt 6 Phasen und so weiter, da gehen wir auch später noch ein bisschen drauf ein, oder würde ich einfach direkt mit Phase 1 irgendwie loslegen? Was ist so deine Empfehlung?
Also meiner Erfahrung nach, also wir haben im Grunde jetzt 3 Kunden, mit denen wir mit Design Thinking gestartet haben. Die sind an unterschiedlichen Punkten. Wir haben bei allen 3 Kunden sozusagen einen Kickoff gemacht mit einem interdisziplinären Team, das eine bestimmte Fragestellung bearbeiten soll. Und die haben wir durch alle 6 Phasen geführt. Dann haben wir am Ende des Tages Arbeitspakete geschnürt. Also die Teams sind dann wieder auseinandergeflogen, auch an unterschiedliche Standorte. Das Kosmetikunternehmen ist europaweit tätig und haben ihre Arbeitspakete mitgenommen. Und nach 4 Monaten haben wir uns jetzt zum ersten Mal zu einer Review getroffen, wo Zwischenergebnisse präsentiert worden sind. Der andere Kunde aus der Energieversorgung, der wollte das Ganze als Piloten verproben. Da ging es gar nicht darum, jetzt mit Design Thinking irgendwas anzuschieben, sondern die wollten die Methodik kennenlernen. Wir haben uns aber auch auf eine Fragestellung fokussiert, die das Unternehmen betrifft. Und die haben gemerkt, wie wertvoll die Ergebnisse sind aus diesem 2-Tages-Workshop tatsächlich und arbeiten da auch weiter dran. Also da ist was passiert, was eigentlich so gar nicht vorgesehen war. Das finde ich auch ganz spannend. Ein drittes Beispiel, Automobilindustrie. Da haben wir im Grunde, das war so eine Mischung aus Design Thinking, Scrum und einem Design Sprint. Da haben wir eine ganze Woche ganz intensiv gearbeitet, also an 5 Tagen mit einem Entwicklerteam. Und am Ende stand dann Software, die auch Zugriff auf Echtzeitzahlen hatte. Das heißt, es gibt unterschiedliche Laufzeiten, die man ansteuern kann. Und man kann so einen Prozess auf unterschiedlichste Art und Weise initiieren. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, was das Unternehmen möchte. Also genauso iterativ wie dieser Design Thinking Prozess ist, kann man den meiner Erfahrung nach auch in Unternehmen einführen.
Ja, ich glaube, das Entscheidende ist tatsächlich, dass es halt eben nicht einfach nur ein Training ist oder ein Workshop, den ich halt in kurzer Zeit halt irgendwie absolviere und dann ist fertig, sondern genau wie du sagst, es geht dann die Arbeit erst richtig los und auch über einen längeren Zeitraum. Und was das konkret bedeutet, gucken wir uns ja gleich noch an. Was benötige ich denn in der Praxis, um wirklich Design Thinking zu praktizieren? Gibt es da irgendwelche Vorgaben oder Richtlinien oder Ähnliches?
Also jenseits der Haltung, die du einnehmen solltest, genau, mit Perspektivwechsel und empathisch sein, ist es ganz wichtig, dass du mehrere Menschen an Bord hast. Also was sich empfiehlt, ist immer mindestens 12 Menschen an Bord zu haben, die man in 3 Teams aufteilen kann, A4 Personen. Die sollten aus allen Unternehmensbereichen kommen, also aus Vertrieb, aus IT, aus Marketing, aus Human Resources. Wenn man Glück hat, hat man auch noch einen UX-Designer dabei. Das können Kollegen sein, die in der Kantine arbeiten oder im Facility Management, also bunt gemischt.
Oder vielleicht auch einen Kunden, wenn ich die Möglichkeit habe.
Im Idealfall hast du auch einen Kunden mit in den festen Teams, die konstant dann arbeiten, je nachdem. Oder du hast die Kunden dabei, wenn du die interviewst oder beobachtest oder was immer man mit denen anstellt. Wichtig ist, dass die Teams crossfunktional über alle, ich nenne es jetzt einfach mal Hierarchieebenen, zusammenkommen. Und man braucht das Wissen von, ich nenne es immer Novizen, also von Leuten, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Die stellen nämlich eigentlich die spannendsten Fragen und gucken über den Tellerrand. und von Experten, die natürlich auch Fachwissen beitragen können. Und im Idealfall hat man auch Entscheidungsträger mit an Bord, dass man am Ende des Tages oder der Tage sagen kann, okay, dass dieser Prototyp, also diese Idee für diesen Prototypen, den bringen wir jetzt in die Verwirklichung.
Ich könnte mir vorstellen, dass in vielen Organisationen natürlich, ich sag mal so, die geschaffenen Abteilungen Innovationsmanagement oder Ähnliches, die ja oft dann, ist vielleicht ein Klischee, aber ich glaube daran, so in ihrem eigenen Saft schmoren und dann halt irgendwie die Aufgabe haben, da irgendwie Innovationen hervorzubringen, dass die vielleicht gut geeignet sind, um so einen Prozess zu steuern und so weiter, aber dass die dann halt großen Wert drauf legen sollten, damit genau diese Diversität und diese unterschiedlichen Blickwinkel dann in so einer Gruppe dann zusammenkommen, ne, oder?
Das auf jeden Fall, und vielleicht in dem Kontext noch, es gibt diverse Studien zum Thema Innovation, das ist auch was ich immer wieder gerne erwähne. Um innovieren zu können, brauchst du 5 Komponenten. Die eine ist Interdisziplinarität, die kommt zum Tragen, wenn du halt Leute aus unterschiedlichsten Abteilungen zusammenholst. Dann brauchst du den Willen zur Zusammenarbeit, also Kollaboration ist essentiell. Das ist ja häufig, das ist das Tolle an Design Thinking. Design Thinking bringt Leute unglaublich schnell in Arbeit miteinander, egal aus welchen Bereichen die kommen. Und was auch noch ein ganz wichtiger Faktor ist das Lernen, was du dabei tust. Du lernst voneinander und miteinander. Das heißt, dadurch kommst du logischerweise schneller zu Ideen, weil zwei Hirne wissen mehr als eins. Mhm. Und dazu brauchst du natürlich noch Geld und Geld. Geld, Geld in die Hand zu nehmen, um beispielsweise diese Workshops durchzuführen, und dann aber auch Geld in die Hand zu nehmen dafür, Prototypen, die für gut befunden werden, ins wirkliche Güterleben zu tragen oder ins wirkliche Prozessleben.
Mhm. Ja, cool. Dann lass uns mal einsteigen, und ich glaube, wir werden diese Phasen jetzt nicht vollends im Detail beschreiben, ne, aber dass die Hörer zumindest halt einen Überblick bekommen, was in den einzelnen Phasen passiert und was ich da vielleicht im Groben beachten sollte. Wie geht's los? Phase 1.
Phase 1. Also ich arbeite immer mit 6 Phasen. Es gibt unterschiedliche Institutionen, die arbeiten auch mit 4 Phasen. Es gibt auch jetzt schon mittlerweile Agenturen, die mit 3 Phasen arbeiten. Ich finde diese 6 Phasen, die kommen von der D-School aus Stanford, immer, die schaffen eine Form von Übersichtlichkeit, weil das Ganze, ich sagte ja, ist ein iterativer Prozess. Und wir fangen jetzt einfach mal bei Phase 1 an, weil Phase 1 ist sozusagen der Starting Point, und da geht es erstmal darum, deine Design-Challenge oder die Aufgabenstellung zu verstehen. Und aus Unternehmersicht kann man sich das aus 2 verschiedenen Sichten angucken. Entweder du kennst das Problem deines Kunden oder die Bedürfnisse deines Kunden und kannst eine Fragestellung formulieren. Also wie können wir beispielsweise IT-Technologien, die bei uns im Unternehmen sind, zukünftig für unsere Kollegen so zugänglich machen, dass die effizienter, aber auch mit mehr Freude genutzt werden. Das war übrigens die Fragestellung sowohl von dem Kosmetikhersteller als auch von dem Energieversorger, fand ich ganz spannend in dem Kontext, weil beiden Unternehmen klar war, das ist das Problem, mit dem sich alle Mitarbeitenden rumschlagen. Wenn man das Problem nicht genau kennt, dann geht man erstmal raus und macht so eine Form von Marktforschung. Da ist man dann aber schon in Phase 2. Also in Phase 1 geht es darum, zum Problemexperten zu werden, das Wissen, was aus diesen interdisziplinären Teams zusammenkommt, zu subsumieren und daraus erste Schlüsse zu ziehen.
Du hast den Begriff Design Challenge erwähnt. Das heißt, das ist genau dieser Satz, den du als Beispiel formuliert hast, damit alle Teilnehmer wissen, okay, dieser Prozess soll dazu führen, Lösungen für diese Fragestellung zu bringen.
Ganz genau. Und das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Aspekt. Was braucht's? Man braucht im Grunde so eine Art Vision, die man erreichen will, nämlich für alle eine super zugängliche Lösung zu finden, wie sie mit Technologien arbeiten können. Und auf dem Weg dahin muss man natürlich auch bestimmte Maßnahmen ergreifen. Also eine Zielsetzung ist ganz wichtig, und die ist implizit in der Design Challenge.
Wer sollte die formulieren? Ist das der Auftraggeber, der sagt, ich hätte jetzt irgendwie einen neuen heißen Scheiß oder eine Innovation, oder macht das die Gruppe, oder wo kommt die her?
Ja, wie gesagt, entweder man kennt die Fragestellung, weil man schon eine geraume Zeit beobachtet hat. Der Kosmetikhersteller will jetzt eine neue Schminkserie entwickeln für seine Kunden, und Der hat im Vorfeld Kundinnen und auch Männer, also Kunden interviewt. Das ist ganz egal, welches Geschlecht die haben an der Stelle, um herauszufinden, brauchen die eigentlich neue Kosmetikprodukte? Oder was hätten die gerne an den Kosmetikprodukten verändert, damit sie die benutzen können? Und daraus generiert sich dann die Challenge. Und bei der Challenge oder Design Challenge ist es immer essentiell, da lange drauf rumzudenken, weil die sozusagen im ersten Schritt richtungsweisend ist. Die Design Challenge, ich sage, der iterative Prozess, kann sich aber im Laufe der Zeit auch komplett verändern, weil man merkt, aha, je näher ich jetzt mich dieser Fragestellung annähere oder jetzt habe ich den ersten Prototypen entworfen und der neue Lippenstift taugt nichts, frage ich mich, braucht es überhaupt einen Lippenstift?
Habe ich die richtige Frage, die ich versuche zu beantworten?
Richtig, ne? Genau. Und genau, das ist sozusagen das Wesen der Design Challenge. Und wenn wir in Unternehmen gehen, sprechen wir viel über die richtige Frage.
Weil man, ich glaube, die Flughöhe und so, das sind viele entscheidende Faktoren. Gibt es da irgendwie Hinweise oder Empfehlungen oder ist das immer sehr, sehr individuell, je nachdem, wie der Auftraggeber tickt und mit welchen Fragestellungen er um die Ecke kommt, also auf welcher Flughöhe so eine Formulierung dann auch gefunden wird?
Sie muss von allen verstanden werden, aber das passiert halt in Phase 1, dass man versucht, sich einen Kontext zu bilden zu dieser Fragestellung. Jeder Mensch hat ein anderes Bild, wenn wir nochmal bei neuen Technologien bleiben. Was ist denn das eigentlich? Für den einen WhatsApp, für den anderen ist es Microsoft Teams oder so. Und wichtig ist bei der Design Challenge, dass die nicht zu offen formuliert ist, aber auch nicht zu eng. Das ist ganz essentiell. Und da hilft es, einen versierten Coach zu haben, weil das ist nicht trivial mit der Fragestellung.
Jetzt bist du ja schon in Phase 1 angekommen, verstehen. Wie stelle ich mir das in der Praxis vor? Was mache ich konkret irgendwie im Alltag oder ist das ein Workshop, den ich mache oder was tue ich?
Ja, man macht sich erstmal Gedanken darüber. Also man seziert quasi die Design Challenge. Wer sind unsere Kunden? Was sind die neuesten Technologien? Was bedeutet eigentlich effizient? Was bedeutet mit mehr Freude, also Technologien mit mehr Freude zu benutzen, damit alle Anwesenden, also ich nehme mal jetzt, wir sprechen mal, bleib mal bei 12 Personen und 3 Teams, die gehen dann halt auch in ihre Teams und diskutieren das und gucken sich schon mal an, wer sind eigentlich unsere Kunden und welche Probleme haben die mit den neuesten Technologien, die wir in unserem Unternehmen benutzen. Und darüber kommt die Gruppe oder das Team ins Gespräch. Die finden einen Konsens über die eigenen Bilder, die sie sozusagen zu den einzelnen Sequenzen der Challenge im Kopf haben. Und die bilden sich sozusagen die Richtung, in die sie laufen wollen. Also man guckt sich die Stakeholder ganz genau an, also die Nutzer oder die Schnittstellen letztendlich auch, wer ist betroffen im Unternehmen. Und man guckt sich die Probleme an, weil das Grundlage für alles Weitere ist, was kommt. Weil man will ja die Probleme, Bedürfnisse der Nutzer lösen und denen dabei helfen.
Und diese drei Gruppen, sind die in einem Raum, machen die das an einem Tag oder trifft die eine Gruppe sich montags und die andere Gruppe 3 Wochen später, um diese Probleme zu diskutieren und um die Challenge zu verstehen? Oder wie ist da deine Empfehlung?
Im Idealfall, wenn man jetzt in so einen längerfristigen Prozess geht, ich sage jetzt einfach mal ein halbes Jahr, aber das ist auch sehr individuell und spezifisch. Es gibt auch, na, wenn man jetzt einen Design-Sprint macht, schafft man es, Dinge auch in 5 Tagen abzuhandeln. Dazu braucht man aber im Vorfeld schon eine Idee, die in einen Prototypen umgewandelt werden soll oder in ein MVP, in ein Minimal Viable Product. Im Idealfall treffen sich alle Teams an einem Tag und arbeiten 1 bis 2 Tage daran, die Challenge auseinander zu pflücken und eine Stakeholder-Analyse zu machen und zu gucken, welche Erwartungen oder Befürchtungen haben die einzelnen Stakeholder. Das ist vor allem wichtig, wenn man unternehmensintern Dinge verändern möchte. Wenn man nach außen geht, um neue Produkte oder Services zu entwickeln, holt man sich beispielsweise auch Leute aus der Forschung und Entwicklung dazu oder externe Forschungseinrichtungen, die dann nochmal so einen extra Input geben oder man holt sich Kunden mit an Bord, ne? die einem Auskünfte geben. Das heißt, in Phase 1 fängt man an, Informationen zu sammeln. Das kann einen Tag dauern, das kann zwei Tage dauern.
Mhm. Und das kann den vom Teilnehmerkreis durchaus auch nochmal andere Menschen ergänzen, die ich dann in weiteren Phasen gar nicht mehr unbedingt mit einbinde, die halt aber helfen, das Problem zu verstehen und sozusagen der Gruppe da das Verständnis zu schärfen.
Ganz so. Genau.
Okay, ja. Cool. Gibt es weitere Methoden, wo du sagst, die machen Sinn in der Benutzung? Vielleicht ein, zwei Beispiele noch?
Also ich arbeite ganz gerne immer mit diesem Stakeholder Problem. Das sind zwei Überschriften, so dass man schon mal eine gute Basis hat, um davon ausgehend weiterzuarbeiten. Mhm. Und Methode, Mindset, verstehen und zuhören. Mhm. Also ganz wichtig, essentiell, sich dann im Team auszutauschen. Häufig finden die Leute das total banal, sich darüber auszutauschen, was eigentlich Effizienz ist oder was Freude bedeutet oder welche Technologien eigentlich im Unternehmen sind. Und das Spannende ist, wenn man dann die Ergebnisse aus den drei Teams zusammenführt, es ist so divers, was dabei rauspurzelt. Und da passiert schon ganz häufig so ein Aha-Erlebnis, dass die sagen, ach, ist ja spannend, wir arbeiten in einem Unternehmen, aber was hier für eine Vielfalt an Informationen zusammenkommt, die jedem Einzelnen, der da anwesend ist, nützen, ist schon phänomenal.
Ja, cool. Dann gehen wir mal weiter in Phase 2, Überschrift beobachten. Mhm. Was passiert da?
Beobachten ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten Phasen, weil die sich ganz explizit auf deinen Nutzer oder auf deinen Kunden fokussiert, also den Menschen, der Probleme hat oder Bedürfnisse, die wir unterstützen wollen. Und ich schicke die Leute immer raus, auf die Straße tatsächlich, um mit Menschen zu sprechen, die sie nicht kennen und die vielleicht mit dem Produkt, das vertrieben wird oder mit dem Service, der angeboten wird oder dem Prozess, der erneuert werden soll, gar nichts zu tun hat. Bei dem Kosmetikhersteller sind die Kollegen durchs Haus, durchs Gebäude gelaufen. Zu einzelnen Kollegen haben die interviewt, wie die Technologien benutzen, und kamen dann nach 2 Stunden zurück und waren total baff, weil, das ist auch noch so eine Erkenntnis, und ich weiß nicht, wie viele Design Thinking Prozesse oder Projekte oder Workshops ich schon begleitet habe, am Anfang heißt es immer, wieso sollen wir denn mit unseren Kunden sprechen? Wir kennen die Bedürfnisse, und das stimmt nicht. Und die Leute kommen wirklich immer wie erneuert zurück und total erstaunt, wie viele neue Dinge sie erfahren, auch von potenziellen Nicht-Kunden. Also Reiseveranstalter, Design Thinking Workshop, da war die Annahme, dass alle Menschen über 50 gerne ins Reisebüro gehen und sich dort beraten lassen. Die wurden dann aber eines Besseren belehrt. Wir haben mit mehreren Leuten Ü50 gesprochen und die haben alle gesagt, verdammt nochmal, ich will eine App. Mhm. Und das war für die eine riesengroße Erkenntnis. Und das erlebt man immer wieder. Das heißt, dieses Rausgehen und mit Menschen sprechen, also mit seinen potenziellen Kunden oder tatsächlichen Kunden zu sprechen, ist essentiell. Das begleiten wir mit so einer Art Einführung. Wie stelle ich eigentlich die richtigen Interviewfragen? Worauf muss ich achten? Wunschfragen sind ganz wichtig. Fragen, die in die Zukunft gerichtet werden, sind ganz wichtig. Und die Teams werden aufgeteilt. Das ist auch essentiell. 1 bis 2 Personen, also die haben natürlich Zeit, um Fragen vorzubereiten. Und dadurch, dass die in Phase 1 ganz viel gelernt haben und Hintergrundinformationen bekommen haben, können die natürlich auch viel besser Fragen formulieren. Und das Team geht geschlossen auf einen Interviewpartner zu. Das löst häufig Ängste aus. Ja, also das geht doch jetzt gar nicht. Wir können doch jetzt nicht wie eine Schrankwand auf Kollegen XY zugehen. Und der Sinn und Zweck dahinter ist aber, dass wir wollen, dass diese Person in 360 Grad wahrgenommen wird, also in seiner Ganzheitlichkeit. Und ein Teammitglied schreibt die Antworten auf die Fragen auf, ein zweiter unterstützt da beispielsweise, eine dritte Person skizziert die interviewte Person, und die vierte achtet auf Mimik und Gestik, weil manchmal liegt das, was man sagt, nicht mit dem überein, wie man sich verhält. Und es ist ganz spannend, was daraus für Erkenntnisse generiert werden. In Phase 2 kann man aber auch in den Supermarkt gehen und beobachten, in welches Lippenstiftregal greifen jetzt eigentlich die Damen oder wo fasst der Herr hin, wenn er ein neues Deo haben möchte. Ist das das unterste oder das oberste Regal? Man kann natürlich auch ganz klassisch Marketing Research machen oder einfach lesen, was im Netz so rumflattert. Und in dem Kontext sei noch erwähnt, wenn man Interviews führt mit Kunden, Nutzern, meistens ist nach 20 Interviews alles gesagt, was gesagt werden muss. Da passiert kaum was Neues. Also man kann es im Unternehmen recht niedrigschwellig ansetzen. Kosmetikhersteller hat es jetzt tatsächlich so gemacht. Die haben sich im Kollegium aufgeteilt. Jedes Teammitglied hat 5 Interviews geführt und die sind jetzt gerade dabei, das zu konsolidieren und daraus ihre Schlüsse zu ziehen.
Jetzt, wenn ich das im Rahmen eines Workshops mir vorstelle, da habe ich es ja auch schon das ein oder andere Mal erlebt, da verstehe ich das. Ne? Rausgehen auf die Straße mit potenziellen Kunden und Nutzern irgendwie zu sprechen. Ich verstehe auch irgendwie, dass ich aufgrund der Erreichbarkeit halt mit Kollegen irgendwie spreche. Aber ist das mit Kollegen, die als potenzielle Kunden zu sehen, nicht zu kurz gesprungen? Müsste ich da nicht irgendwie intensiver an die echten Kunden ran? Weil die Kollegen sind ja auch irgendwie vorbelastet, oder?
Ja, wenn es jetzt darum geht, bleiben wir bei uns hier bei der HEC oder bei Kurswechsel. Wir haben ja auch diverse Anwendungen im Technologiebereich, würden wir natürlich mit unseren Kollegen sprechen, weil das ja im Grunde unsere Kunden sind. Für die wollen wir die Applikation leichtgängiger machen. Mhm. Wenn ich jetzt nochmal an den Reiseveranstalter zurückdenke, da haben wir tatsächlich explizit Kunden eingeladen, die diese Services auch bieten. Es geht halt darum, man hat interne Kunden, man hat externe Kunden und die befragt man dann logischerweise.
Genau. Was nach deiner Erfahrung, wie lange wird so eine Phase dauern? Ist das auch wieder nur ein Tag, wo ich wirklich geballt intensiv diese Gespräche führe? Oder ist das auch etwas, was über mehrere Wochen, du hast Research erwähnt oder so, wo ich halt auch ausgiebig recherchiere und zu unterschiedlichen Themen von mir aus halt auch im Team verteilte Aufgaben wahrnehme oder so? Wie stelle ich mir das vor?
Iterativer Prozess. Im Grunde hört dieses Interview führen oder Research machen nicht auf. Muss sich natürlich irgendwann entscheiden. Ne? Also lass uns mal bei diesem halbjährlichen Prozess bleiben. Du solltest im Grunde Phase 1 und 2 mindestens nach 4 Wochen abgeschlossen haben. In der Praxis ist immer die Schwierigkeit da. Also im Idealfall, ich sprach von Innovationskultur, hat man in dem Unternehmen ein Team, das sich ausschließlich um die Challenge kümmert und sich immer wieder Ressourcen dazu holt, damit man halt fortschreitet. Und es ist ja nicht damit getan, dass du einen Prototypen entwickelst, sondern während eines Prozesses hast du im Zweifel 2 bis 3 Prototypen, die du immer wieder vertestest mit den Leuten, mit denen du am Anfang beispielsweise Interviews geführt hast, damit die gucken, aha, ich habe Input gegeben, was ist eigentlich dabei rausgekommen? Und dann führst du ja wieder Gespräche, um Feedback einzuholen für den Prototypen, den du hast. Und je schneller das Ganze geht, desto besser ist es logischerweise, weil du dadurch auch eine Form von Motivation und Spannung hältst. Ne? Was wir immer wieder erleben ist, das führt doch so ein bisschen darauf zurück, was ich eingangs sagte, man macht jetzt einen Design Thinking Workshop und dann sind alle Probleme gelöst. Nein, so ist es nicht. Und man sollte als Unternehmen sich auch bewusst sein, dass es Ressourcen bindet. Das ist aber auch wichtig. Nichtsdestotrotz geht mit so einem Design-Thinking-Prozess alles viel schneller, als wenn man es regulär entwickeln würde.
Methodenbeispiele, Interviews, gibt es andere Sachen, wo du sagst, das nutzt du in der Praxis oder empfiehlst du in der Praxis?
Es gibt eine ganz schöne Methode, also die Fly on the Wall heißt die. Sich einfach mal in so einen Raum zu setzen. Ich bleibe jetzt mal bei Technologie im eigenen Unternehmen und zu beobachten, wie Leute mit ihrem Laptop arbeiten. Und sich dann ein kleines Tagebuch anzulegen und sich Notizen zu machen und das zusammenzutragen, ist ganz spannend. Also einfach zu beobachten und nichts zu fragen.
Ja, gehen wir mal einen Schritt weiter, Phase 3. Sichtweise definieren. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, das ist immer die Phase, die Leute meistens komplett verunsichert. Im zweiten Gang, also im ersten Gang, bildet man sozusagen eine Persona aus den Erkenntnissen, die man aus Phase 1 und 2 generiert hat, also den eigenen Erkenntnissen und den dazugewonnenen aus den Gesprächen oder aus den Beobachtungsphasen oder aus der Market Research.
Persona musst du, glaube ich, kurz erklären.
Willst du das nicht machen?
Ja, mit Persona nutzen wir ja sehr oft auch in der Produktentwicklung halt. Einfach, wenn ich keine Möglichkeit habe, einen echten Kunden quasi dazu zu holen oder so, dann stelle ich mir einfach mal einen vor, ne? Und gebe dem einen Namen, mal den vielleicht auch, wie ich mir ihn vorstelle, definiere Eigenschaften, sowohl demografische Daten als auch Bedürfnisse, die er hat und so weiter, um sozusagen immer aus dieser Perspektive dann den weiteren Prozess zu gehen. So würde ich es erklären. Mhm. Kannst du vielleicht ergänzen, wenn es Dinge gibt, wo du sagst, passt dazu?
Ja, du hast was ganz Wichtiges gesagt. Es geht darum, ein Gegenüber zu erschaffen, dessen Perspektive du einnimmst. Und das auf eine bildhafte Art und Weise. Und je lebendiger du diese Person zeichnest, also ich möchte dann auch immer, dass die Leute, ich sage dann auch mal, macht, dass die hier 3D-mäßig im Raum stehen. Wir müssen die anfassen können. Wenn es technologisch möglich wäre, würde dann hier wirklich so ein Avatar im Raum sein, den ihr anfassen könnt, den ihr fühlen könnt. Es geht darum, Empathie aufzubauen. Und das schafft man ein bisschen leichter, wenn man so eine Persona hat, die verheiratet ist, 3 Kinder hat, geschieden ist. Und diese Persona, das ist essentiell, hat Probleme und Bedürfnisse. Genauso wie Ziele und Wünsche. Die gucken wir uns genauer an, weil die Bedürfnisse hinter den Bedürfnissen die wahren Treiber sind, um Dinge zu brauchen oder haben zu wollen. Und aus dieser Persona heraus, und dann wird es kruder, also Design Thinking ist ein Prozess, der davon lebt, Vielfalt zu schaffen und diese Vielfalt dann aber in bestimmten Punkten zu strukturieren und zu analysieren. Und in den Phasen 1 und 2 haben wir Vielfalt geschaffen und in Phase 3, Sichtweise definieren, wird es kumuliert und strukturiert und analysiert und quasi die Quintessenz gebildet aus diesen ersten 3 Phasen. Und das macht man über eine Metapher. Das heißt, man hat ja schon über seine Persona gesprochen, man hat über die Bedürfnisse und Probleme gesprochen. Und aus diesen Bedürfnissen und Problemen bildet man eine Metapher, also eine Analogie oder eine bildhafte Darstellung, weil Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Und wir reden zwar viel mit Wörtern, wir tendieren dazu zu schreiben, aber in dem Moment, wo ich anfange, in Bildern zu denken, schaffe ich es leichter, einen Konsens mit meinem Gegenüber zu finden. Und das ist fantastisch, festzustellen, wie schwer es Menschen fällt, in Bildern zu denken. Das haben wir irgendwie verlernt. Manche können es ein bisschen besser als andere. Es ist alles noch da. Und festzustellen, welche Geschichten man über diese Bilder erzählen kann. Also dieser Weg dahin, den erkläre ich jetzt nicht, das ist zu kompliziert und dann verfranse ich mich wieder. Über Bilder schafft man es, an eine Persona oder an das Bedürfnis einer Persona so dicht dran zu rücken, dass man fast selber schon betroffen ist. Und es funktioniert. Es macht große Schwierigkeiten und am Ende ist es im Grunde ist ein bisschen wie eine Geburt. Am Ende hat man eine Metapher für das Bedürfnis und das Problem und für die Lösung auch eine Metapher. Und dann drehen die Leute meistens komplett durch, weil das nicht unserem Habitus des linearen Denkens entspricht. Also da denkt man lateral, das heißt ganz wild verzweigt an der Stelle und in Bildern, aber der Wert, der dahinter steckt, der ist immens. Weil ich ganz anders Geschichten erzählen kann. Die brauche ich, um Dinge sichtbar und fühlbar zu machen.
Genau. Was ich bei der Erfindung von Personas in dem Zusammenhang gerne benutze, sind halt wirklich sprechende Namen halt, ne? Dass ich sozusagen Teilnehmerkreise dazu einlade, Vokabeln zu suchen, wo halt schon irgendwie eine Wertung oder eine Interpretation drin steckt. Wenn du Kosmetikhersteller erwähnst, dann könnte irgendwie Tina Tussi könnte eine Persona sein. Da habe ich gleich ein Bild im Kopf irgendwie, ne? Die fängt schon an zu leben, allein dadurch, dass ich diesen Namen finde.
Ja, genau.
Halt, ne? So, und eine Petra Perücke, da hätte ich eine andere Assoziation halt. Ne? Und dann kann ich anfangen, die auszugestalten.
Genau,
halt,
ne? Hast jetzt auch noch eine Persona für einen Herrn? Wie würdest du einen Mann nennen?
Keine Ahnung. Klaas Cool Water Werbung oder so.
Ja, wunderbar, sehr schön.
Ja. Gibt es noch nennenswerte Methoden für diese Phase?
Ja, die Methode ist im Grunde, also das sind 2
Personas.
Methoden, die du, also machst die Persona und machst die Metapher.
Okay.
Das ist eigentlich das, was zielführend ist.
Okay, gehen wir den nächsten Schritt in der Praxis. Ideen finden, Phase 4. Was stelle ich mir drunter vor? Eigentlich ist es ja selbsterklärend, aber Mach mal.
Genau. Also ich sagte ja, im Design Thinking machst du Türen erst ganz weit auf und sammelst ganz, also Vielfalt, das nennt sich divergieren, dann konvergierst du, also verengst und strukturierst und analysierst und das nennt sich konvergieren und dann knallst du total durch. Also du gehst, wenn du in die Ideenfindung gehst, gehst du in die Divergierungsphase und entwickelst so viele Ideen, wie es nur geht. Und ich sage den Leuten dann immer so, ihr habt jetzt so und so viel Zeit. Wenn man das vernünftig machen will, sollte man sich da eine Stunde Zeit für nehmen, weil wenn man sich anfängt zu langweilen, ist das ganz hervorragend. Meistens kommen dann einem noch neue Ideen. Und es müssen pro Team 100 Ideen rausbrutzeln. Das ist natürlich, ich verrate das jetzt mal, unrealistisch. Aber es geht darum, nicht Qualität zu produzieren, sondern Quantität. Das ist ganz wichtig. Also je mehr, desto besser, weil daraus kann man dann aussuchen. Und man generiert Ideen für die Metapher der Lösung. Das heißt, man ist nicht immer noch nicht in der wirklichen Welt, sondern man ist immer noch in der Welt der Analogien, weil würde man in die wirkliche, reale Welt zurückgehen, würde das sofort den Rahmen der Ideen, die daraus purzeln, einengen. Und das Ganze macht man auch nicht, indem man Wörter aufschreibt, sondern indem man skizziert. Da müssen die Leute.
Aber ich kann doch gar nicht malen.
Genau, doch, Frank, du kannst malen. Ne, weil du kannst Quadrate malen, du kannst Dreiecke malen, du kannst Kreise malen und daraus entstehen Dinge, die dein Gegenüber, ohne dass du was erklären musst, das ist auch so eine Erfahrung, sofort erkennt.
Hm. Ne? Die Stunde, verstehe ich, ist jetzt wieder so auf Workshop-Niveau, in der Praxis wahrscheinlich keine Stunde, ne? Oder wie mache ich das in der Praxis?
Also in der Praxis würde ich die eine Stunde arbeiten lassen und dann würden wir gucken, was purzelt da jetzt eigentlich an Ideen mal raus, auf die wir uns fokussieren, um daraus einen Prototypen zu machen.
Hm.
Ne? Das sind erste Ideen, wohlgemerkt. Design Thinking ist ein iterativer Prozess und wenn wir merken, es reicht nicht aus, tauchen wir tiefer ein.
Hm. Noch mal zur Praxis. Du merkst, mir ist das total wichtig zu verstehen, wie die Unternehmen das anwenden können. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt in der dritten Phase oder die ersten drei Phasen irgendwie 4 Wochen irgendwie gearbeitet habe, mich da regelmäßig getroffen habe, dann ist das ein weiterer Tag von derselben Gruppe, wo ich mich eine Stunde treffe und 100 Ideen pro Gruppe oder wie mache ich das?
Also ich wie gesagt, das ist auch individuell, wie viel Zeit Unternehmen diesem ganzen Ding einräumen. Je schneller man in die Phase kommt, in der man einen Prototypen hat, den man vertesten kann, desto besser. Also ich würde diese ganzen, die ersten 3 bis 4 Phasen würde ich super komprimiert machen,
mhm.
in einer Woche.
Mhm.
Das ist jetzt eine Idealversion des Ganzen, ne? Damit man eine Grundlage hat für alles weitere Tun. Dann könnte man den Prototypen nehmen und den würde man dann vertesten. 1, 2, 3 Mal, bis man das Gefühl hat, so dieses Ding fliegt oder es fliegt nicht, dann wandert es in die Tonne. Weil Design Thinking zielt ja darauf ab, Dinge kostengünstig zu entwickeln und nicht so langgezogen in so einen Prozess zu gehen, der dann 3 Jahre dauert am Ende. Darum geht es nicht. Design Thinking will schnell Prototypen haben, die vertestet werden können.
Jetzt bist du ja schon ein bisschen vorgaloppiert. Ne? Phase 5, Prototypen. Ne? Hast du jetzt eben schon erwähnt. Genau. Was mache ich da in der Praxis? Also in deinen Workshops weiß ich ja, da kommt irgendwie Lego und deine ganzen Kisten mit Bastelgeschichten zum Einsatz. Was mache ich in der Praxis?
In der Praxis ist es so, ich nehme jetzt einfach nochmal unsere 3 Kunden, von denen ich am Anfang gesprochen habe. Ich fange mal an mit dem Automobilhersteller. Da hatte ich ja erzählt, da haben wir so eine Mischung aus Design Thinking und Design Sprint in eine Woche gepackt. Aufgabenstellung war, Zahlen auf Devices, also auf Telefon und Pads sichtbar zu machen, die derzeit noch auf, ich weiß nicht, ich glaube wöchentlich 2000 Seiten Papier sichtbar gemacht worden sind. Und wir hatten am Ende dieser Woche eine Anwendung auf iPads und iPhones, über die man diese Zahlen in Echtzeit abrufen konnte. Da war ein Entwicklerteam von 6 Leuten beteiligt.
Also ein echter MVP, also mit Basisfunktionalitäten, um Richtig. Es an Kunden zeigen zu können.
Genau.
Okay.
Genau. Um es den Meistern auf dem Shopfloor zeigen zu können. Hat hervorragend funktioniert.
Und wenn es keine Software ist oder so, dann gehe ich in meine Werkstatt, nehme Materialien und baue es zusammen, um es auch da meinem Kunden zeigen zu können. Genau. Einen rudimentären Stuhl, einen was auch immer, was hilft sozusagen, um dem Kunden oder vom Kunden Feedback zu bekommen, ob ich auf dem richtigen Weg bin.
Genau, gehen wir nochmal zurück zum Kosmetikhersteller, der ja ausprobieren wollte, was man tun muss, um Technologien im Unternehmen effizienter und mit mehr Freude anwenden zu können. Da hatte ich erzählt, jetzt kürzlich Review. Die haben die Zwischenergebnisse präsentiert. Das sind vier Teams. Von den Zwischenergebnissen haben die anderen Teams wieder profitiert. Dann haben wir festgestellt, es gibt zwei sehr ähnliche, schon ähnliche Prototypen, die zusammengeführt werden müssen. Und da geht es in erster Linie darum, festzustellen, wie ist denn eigentlich so eine Art Customer Journey? Wie kommen die Leute morgens ins Unternehmen? Was machen die als erstes, wenn die ihre Anwendung öffnen? Was benutzen die? Wo haben die Schwierigkeiten? Und da ist auch ein Prozess hinterlegt. Also Design Thinking kann auch Ideengeber sein für neue Prozesse. Und mal gucken, wir haben jetzt im Oktober, Anfang Oktober haben wir sozusagen unsere Abschlusspräsentation für dieses Projekt. Und da soll es dann wirklich drum gehen, zu gucken, welche Softwarelösung, also es zeichnete sich beim Review schon so ab, soll eigentlich das Maß aller Dinge in diesem Unternehmen sein. Und bei dem Energieversorger, den ich vorhin benannt habe, da ist jetzt das war ja ein Zwei-Tages-Design-Thinking-Workshop, da ging es um das ähnliche Thema wie bei dem Kosmetikhersteller. Da ist jetzt als Prototyp, weil die gemerkt haben, hinter dieser Fragestellung, welche Technologien kann ich eigentlich wie nutzen, ist rausgekommen, dass die Leute sich eigentlich ein menschliches Gegenüber wünschen und aber auch eine Datenbank, wo sie drauf auf den Knopf drücken können und sofort sehen, wo finde ich eigentlich die Infos, die ich brauche. Und in dem Kontext, und das meine ich, das ist so spannend, was aus so einer Fragestellung entstehen kann, ist jetzt ein Raum entstanden, also ein wirklich, wie nennt sich das? Ein wirklicher Raum, also ein Raum, den man betreten kann, kein virtueller Raum, sondern ein realer Raum, wo die Leute sich treffen können. Und da wird jetzt mit Post-its gearbeitet, da werden Arbeitsgruppen gegründet, um diesen Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden, aber auch gleich zu gucken, wird dieser Raum eigentlich benutzt, wenn ich eine Frage habe. Also da sollen beispielsweise auch so Sprechstunden angeboten werden. Das heißt, ein digitales Thema wird auf einmal in einen physischen Raum gebracht. Also auch ganz spannend, was sich daraus so entwickelt.
Total. Mhm. So, jetzt haben wir Prototypen entwickelt. Dann gehen wir mal in die finale Phase, das Testen. Auch da habe ich eine gute Assoziation, wie ich das machen kann. Wie mache ich das in der Praxis? Im Workshop zeige ich es halt irgendwie Leuten, würde ich in der Praxis ja wahrscheinlich auch tun, ne? Oder wie funktioniert das?
In der Praxis tust du es auch, aber du zeigst es den Leuten nicht, sondern du lässt die Leute das ausprobieren. Mhm. Also du könntest beispielsweise sagen, wir haben uns jetzt entschieden, Microsoft Teams zu benutzen, weil wir feststellen, das funktioniert am besten. Und du sagst den Leuten aber nichts, sondern du setzt denen das Programm vor. Ich würde dich jetzt so, du hast deinen Laptop da vor dir stehen, dann würde ich sagen, so Frank, wir haben uns jetzt überlegt, Microsoft Teams passt am besten für unsere Bedürfnisse, fummel dich doch da mal rein. Und dann würden wir unseren Kunden bitten oder unseren Nutzer bitten oder unseren Kollegen zu bitten, laut zu erzählen, was er tut, was er dabei fühlt, was er sieht, was er nicht so gut findet, was er toll findet. Aha-Erlebnisse werden abgefragt. Im Idealfall zeichnet man das auf, also per Video. Und im Idealfall hat man im Nebenraum jemanden sitzen, der das beobachtet und sich ähnlich verhält wie in der beobachtenden Phase, nämlich Notizen macht zur Mimik und zur Gestik und die Person auch wieder zeichnet in der Bewegung, was sie tut. Ich meine, du zeichnest es per Video auf, dann musst du nicht nochmal extra zeichnen. Und sich Notizen macht, was einem sonst noch so auffällt. Und aus diesem Feedback gehst du dann im Zweifel am Anfang auf jeden Fall nochmal in eine Iterationsschleife und diesen Prozess wiederholst du, bis du das Gefühl hast, aha, das passt jetzt. Wir können aus dem Prototypen können wir ein MVP zaubern und dann gucken wir mal, wie wir es in die Wertschöpfungskette unseres Unternehmens einfließen lassen.
Also wenn ich einen rein digitalen Prozess mir angucke, könnte ich auch AB-Testing machen, dass ich verschiedene Versionen an einer Webseite sozusagen online schalte und halt mit einem bestimmten Prozentsatz halt meinen Prototypen den Kunden zeige und ich gucke einfach, wie das Klickverhalten ist, werte das halt irgendwie aus, um festzustellen, okay, lohnt sich das sozusagen daran weiterzuarbeiten, das weiterzuentwickeln, zu optimieren und ähnliches. Ne?
Genau.
Ja, sehr cool. Jetzt gibt's ja noch so einen abschließenden Gedanken. Ich muss ja irgendwie, du sprichst von Iteration, irgendwie feststellen, wo springe ich denn zurück? Wohin iteriere ich denn und wie mache ich das denn? Also irgendwie muss ich ja reflektieren zu verschiedenen Zeitpunkten idealerweise, um zu überlegen, okay, jetzt bin ich hier irgendwie in einer Sackgasse oder wie geht's irgendwie weiter? Wie mache ich das in der Praxis?
Es kommt ein bisschen drauf an. Ich nehme nochmal das Kosmetikherstellerbeispiel. Ich kann auch, ne, das ist noch nicht weit genug vor. Ich nehme den Kosmetikhersteller. Also die haben, ich sagte ja, 4 Teams. 2 Teams haben schon ziemlich konkret in Richtung vertestbaren Prototypen gearbeitet, also schon sowas Anfassbares. Die hatten sogar schon Click-Dummy, ne, für so eine Intranet-Lösung für die Kollegen, wo die Informationen finden. Und das andere Team hat sich überlegt, Schulungen zu machen. Da ging's, im Grunde war das ähnlich, ne, wir wollen eine digitale Lösung, aber wir wollen immer die Möglichkeit haben, mit Menschen zu sprechen. Die anderen beiden Teams haben sehr wissenschaftlich gearbeitet. Und da geht es jetzt drum, zu gucken. Ich sagte ja, alle haben von dem Wissen der anderen profitiert, das zusammenzuführen. Dadurch lernt man noch mal mehr. Und im Grunde hast du gehst im Grunde nicht wieder in eine bestimmte Phase zurück. Es sei denn, du bist mit deinem Prototypen völlig falsch. Was ich vorhin gesagt habe, der Lippenstift hat die falsche Farbe. Aber eigentlich brauchen wir gar keinen Lippenstift, sondern einen Eyeliner oder so. Dann fängt man noch mal von vorne an. Und ansonsten gibt es Mini-Iterationsschritte zurück. Und das Ganze ist im Grunde wie ein Organismus, aus dem du dich immer wieder bedienst, je nachdem, was du brauchst. Das kann man meiner Meinung nach nicht so festlegen. Du musst aber irgendwann ab einem bestimmten Punkt, ist es halt essentiell, dass du dich für eine Idee entscheidest, die du zu einem Prototypen entwickelst. Na, bei dem Kosmetikhersteller haben wir 4 Teams. Da war jetzt im Review ziemlich schnell klar, aha, es geht in diese Richtung. Jetzt müssen die sich konsolidieren, weil die 4 Teams werden nicht konstant die ganze Zeit an 4 Aufgabenstellungen arbeiten. Du musst dich ja als Unternehmen auch irgendwie entscheiden. Und in dem Moment, also die sind jetzt im Grunde schon so weit, dass die unbewusst Teile aus diesen einzelnen Prozessschritten nehmen. Das ist im Grunde nur so eine Art Guideline, die ganze Zeit dich begleitet. Und im Idealfall kommst du dann als Design Thinking Coach dazu und sagst, probiert doch nochmal die oder die Methodik aus, um nochmal weitere Informationen zu generieren. In dem Kontext kurz, Design Thinking, dieser ganze Prozess ist mit über 300 Methoden hinterlegt. Also müsste man eigentlich mit meinem Podcast machen zu den ganzen Methoden im Detail, ne? Kann man sich auch alles von IDEO.org runterladen. Die Daten stehen halt zur Verfügung, wenn man da noch mehr wissen will.
Können wir verlinken in den Shownotes, auch genau. Als Link. Genau. Ja, das heißt, ich iteriere, hol mir Feedback und so weiter, bis ich sozusagen das Gefühl habe, wow, jetzt habe ich so eine marktreife Idee vorangetrieben. Jetzt gehe ich in Serienproduktion, in Massenproduktion und so weiter.
Ja, das ist dann am Ende der Fahnenstange. Genau. Ne? Also im Idealfall gehst du dann, wenn du die Idee herausgefiltert hast und so ein Mini-MVP hast und sagst, so, das ist jetzt genau das Richtige, also nochmal zurück zum Automobilhersteller, mit der Anwendung auf iPad und iPhone, um Echtzeitdaten zu sehen, da hätten wir eigentlich sagen können, ey, coole Kiste, wir geben das jetzt so in der Basis in die Entwicklung und die machen da wirklich was draus, was fürs ganze Unternehmen funktioniert. So weit waren die an der Stelle schon.
Ja, wunderbar. Ich glaube, wir haben einen guten Überblick gegeben, wie Design Thinking in der Praxis funktioniert, auch mit knackigen Beispielen. Von daher, ja, vielen Dank bis hierhin. An die Hörer, wie immer der kleine Aufruf, schickt uns gerne ein Feedback per Mail zum Beispiel an podcast@kurswechsel.jetzt oder auch direkt an Andrea oder mich per Twitter beispielsweise oder in anderen digitalen Kanälen. Wir sind da überall ganz gut zu finden. Von daher, ja, hat mich gefreut. Andrea, wir sollten mal wieder eine Episode machen. Tschüss, bis bald.
Ja, vielen Dank, Frank, und vielen Dank an die Hörer.
Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast@kurswechsel.jetzt.